ganz Ohr für Forschung, Kultur und Gesellschaft.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Gedankensprünge. Wir haben eine neue Folge. Wir kennen uns schon. Mein Name ist Vivian Uppmann. Ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind, dass ihr wieder dabei seid und zu Hause zuhört. Heute geht es um eine ganz interessante Frage, finde ich. Und zwar um die Frage, wie leben wir eigentlich 2050? Ich bin mir sicher, dass wir keine endgültige Antwort finden werden, aber ich freue mich auf ganz viele Ideen und ganz viele Austauschfragen und so weiter an unsere Gäste mit unseren Gästen. Und davon habe ich heute wieder drei dabei. Ich sag einmal kurz, wer es ist, und dann steigen wir direkt ein, so wie wir es gewohnt sind. Max Riefer ist da, Profilleitung Neue Musik an der Musikhochschule Lübeck. Herzlich willkommen. Dann haben wir Martin Smollig da, er ist Pharmakologe und Ernährungswissenschaftler. Professor Dr. Smollig ist vom Institut für Ernährungsmedizin der Universität zu Lübeck hier. Herzlich willkommen.
Guten Morgen.
Und dann haben wir noch den Matthias Beierlein. Professor Dr. Matthias Beierlein ist Physiker und Professor für Optik im Fachbereich Angewandte Naturwissenschaft der TH Lübeck. Auch herzlich willkommen für Sie.
Hallo.
Schön, dass Sie alle da sind. So, jetzt ist natürlich die erste Frage 2050. Was haben wir da für eine Welt? Gibt es da überhaupt unseren Podcast noch? Was denken Sie?
Ja, also unser Podcast, da die Datenmedien ja nicht so schnell wechseln, inzwischen macht man ja viele Backups, gehe ich davon aus, dass man den natürlich dann immer noch hören kann. Ob er dann noch relevant ist und wie teilweise falsch er dann sein wird, wenn man die Aufnahme sich anhört, das wissen wir dann noch nicht. Aber also ich glaube, wir werden es auf jeden Fall weitermachen bis dorthin als Menschheit und auch hier in Lübeck.
Ich werde in Bezug auf ChatGPT jetzt manchmal gefragt, ob es meinen Beruf eigentlich noch lange geben wird. Ich bin Pressesprecherin der Universität zu Lübeck. Ich bin bis jetzt noch ganz zuversichtlich, dass es diesen Job noch geben wird. Aber wird es Ihre Jobs noch geben, alle, 2050?
Also ich kann mal für meinen Job reden. Ob es natürlich diese Position, Profilleitung, neue Musik noch geben wird, kann ich natürlich schwer sagen. Aber ich bin sehr davon überzeugt, dass es natürlich diese Ausbildungsform der Musikhochschule noch geben wird. Ich glaube, wenn wir über so Sachen wie KI reden, darf man das nicht falsch verstehen. Also Musizierformen, Komposition, Aufführung, das sind in meinen Augen keine Sachen, die durch eine künstliche Intelligenz ersetzt werden können. Also wenn wir uns das mal anschauen mit der Komposition. Komposition ist ja nicht einfach nur eine Festlegung von Parametern. Und Aufführung ist nicht nur einfach diese Parameter schnell mal umzusetzen. Genauso wie es vorgegeben ist. Komposition beinhaltet natürlich auch immer Intentionalität, Reflexion, Erlebtes und Gelebtes. Ich glaube, das ist ein wichtiger Faktor. Und vor allem auch das Bewusstsein, das zu schaffen. Und die Aufführung lebt von Spontanität und bewegt sich immer in dem Faktor Zeitlichkeit. Also keine Aufführung ist wie die andere. Ich habe gerade kürzlich eine tolle Radiosendung gehört, wo Bachs S-Dur Cello Suite in verschiedenen Aufnahmen verglichen wurde. Und das ist so unterschiedlich. Und ich glaube, diese Faktoren kann eine KI noch nicht umsetzen. Und ich glaube auch nicht, dass es im Jahr 2050 so sein wird. Deswegen ist der Beruf des Lehrenden auch immer noch entscheidend. Es gibt natürlich Bereiche, wo die KI sicherlich eine große Rolle spielen wird, wie in der kommerziellen Popmusik kann ich mir das vorstellen, denn dann ist es ganz einfach, da werden Alben auf Knopfdruck produziert. Wahrscheinlich gibt es dann das Konzept des Albums gar nicht mehr, weil man das dann eigentlich nicht mehr braucht. Oder aber man setzt KI als ganz bewusst als Kunstform ein. Dann wird es sicherlich eine große Rolle spielen. Aber ich bin trotz allem zuversichtlich, dass ich wollte gerade sagen, dass ich meinen Job habe. Mir ist gestern mal aufgefallen in der Vorbereitung, dass ich im Jahr 2050 in Rente gehe. Wahrscheinlich, wenn es denn so bleibt. Aber ich gehe davon aus, dass es dann immer noch Leute gibt, die das auch unterrichten werden, ja.
Okay, Musiker wird es noch geben, Musik wird es noch geben. Ich habe trotzdem schon einige grinsende Gesichter gerade gesehen. Was denken die anderen?
Ja, also Ernährung wird es auch geben, da bin ich ziemlich sicher. Wir sind aber auch sehr sicher, dass sich Ernährung verändern wird. Also das ist, wenn man sich das auch mal in der historischen Perspektive anschaut, man nimmt das ganz oft so, dass so wie wir uns ernähren, das wird so ein bisschen als normal wahrgenommen. Und wir haben natürlich auch ein bisschen Tradition, irgendwie was mein Lieblingsessen in der Kindheit war und was die Oma gemacht hat. Aber darüber hinaus gibt es da halt wenig so einen Zeitraum von Ernährung. Aber wenn man historisch mal zurückguckt, dann ist die Ernährung heute natürlich ganz anders als vor 100 Jahren oder vor 500 Jahren. Und da wissen wir, das wird sich sehr, sehr sicher auch ändern, weil sich es erstens immer geändert hat, Ernährungsverhalten, Ernährungsmuster. Aber auch, wenn wir jetzt aktuell über Klimakrise sprechen, spielt auch da Ernährung, Ernährungsumgebung eine ganz, ganz wichtige Rolle. Und die Bewältigung der Klimakrise, das wird nicht funktionieren ohne auch eine Ernährungswende als Stichwort oder auch eine Änderung der Ernährungsumgebung. Also das ist ein ganz entscheidender Punkt. Und das wird sich auch auf das Ernährungsverhalten der einzelnen Menschen auswirken.
Also das heißt, Kochen wird dann ein Luxushobby und wir alle essen nur noch Kapseln?
Na, das hoffe ich nicht. Also solche dystopischen Ideen gibt es halt auch, ne? Dass man sagt, also da spielt halt auch KI eine ganz große Rolle, dass wir ja aktuell so diese Ernährungsempfehlungen haben, traditionell die auf Bevölkerungsebene abzielen. Das sind die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, da gibt es die 10 Regeln und so sollten wir uns alle gesund ernähren. Erstens funktioniert das nicht, weil die Menschen nicht machen, was die DGE empfiehlt. Das heißt, da haben wir schon ernährungskommunikatives Problem vielleicht. Das andere ist, dass wir heute wissen, dass wir ganz, ganz unterschiedliche Bedarfe an Ernährung haben. Nicht nur Geschmackspräferenz, sondern auch ernährungsphysiologisch, gesundheitlich ganz, ganz unterschiedliche Dinge, die berücksichtigt werden müssen. Und da ist ein Lösungsansatz zu sagen, na, wir haben auch KI, die sich entwickelt, wir können personalisierte Ernährungsansätze machen und wir geben jedem pro Tag irgendwie 1-2 Kapseln, die ganz persönlich auf den individuellen Bedarf abgestellt ist und da ist dann alles perfekt drin für die Gesundheit. Und diese Vorstellung gibt es. Ich habe da so ein bisschen eine andere Vorstellung, weil man auch in der Ernährungswissenschaft gerade zum Glück davon wegkommt, wie es in der Vergangenheit war, dass man den Fokus nur auf Nährstoffen hat. Also dass man sagt, das ist ein Substrat, das sind Vitamine, Mineralstoffe, Makronährstoffe, das muss rein und dann funktioniere ich optimal. Das ist eher so ein mechanistisches Denken wie ein Motor, der bestimmte Komponenten braucht. Ernährung ist natürlich viel, viel mehr. Das ist halt auch Kultur, das ist Lebensfreude, das ist Genuss, das ist auch Tradition, das ist ein sozialer Akt. Und das würde bei so einer Kapsel zu kurz kommen. Also insofern denke ich nicht, dass sich das so realisieren wird, zumindest nicht großflächig. Aber die Ernährung, auch die alltägliche Ernährung, wird sich auf jeden Fall ändern.
Okay, wir haben schon den Wunsch gehört, dass wir uns noch in 2050 irgendwie sozial miteinander verhalten werden, dass wir was essen werden, dass wir Musik hören. Wie sieht denn Ihr Job dann aus, Herr Beierlein?
Ja, also wenn man noch mal auf den Job zurückgeht, ich denke mal, wenn jetzt der Job des Lehrenden teilweise durch, ja, sagen wir mal, auch individualisiert lehrende KI angepasst wird, wäre natürlich ein Traum, weil ich meine, ich bin ja zum Glück auch forscherisch tätig oder kreativ tätig, also auch im Bereich der Musik ein bisschen so hobbymäßig. Aber also ich denke, da hätte ich noch nicht mal was dagegen. Aber meine Erfahrungen, jetzt meine persönlich in den letzten 2 Wochen bei Kollegen, die ChatGPT schon mal für sich getestet haben am Handy, sind sehr durchwachsen. Also ich stimme da durchaus in der Musik zu, dass es da noch lange dauert, bis man wirklich kreative Musik damit macht, ja, auch wenn es sich so ähnlich anhört. Und im Bereich der kreativen Forschung, ich meine, da gibt es natürlich auch viel, auch in der, sagen wir mal, im weitesten Sinn Biochemie, sage ich jetzt mal, dass dann da neue Moleküle gefunden werden oder sowas von so einer KI. Das halte ich für Zufall in dem Sinne, dass man ja meistens die KI dann nicht fragen kann, wie bist du da drauf gekommen? Was war denn ein kreativer Prozess dahinter oder sowas? Ja, und deswegen sehe ich jetzt, sagen wir mal so, im Bereich der Forschung, Entwicklung, Kreativität, Lehre noch ein Stück weit hin, bis die KI uns da alle arbeitslos macht. Im Bereich der Lehre könnte ich mir durchaus vorstellen, dass wenn das gewünscht und auch ethisch vertretbar, machbar und auch leistbar ist, ja, da komme ich gleich noch auf einen anderen Aspekt, den ich ganz kurz wenigstens ansprechen will, dass es da durchaus sinnvoll ist, wenn das funktioniert. Und das kann die dann vielleicht sogar besser als ich, weil sie es an mehr Datensätzen trainiert, individualisiert auf die Probleme der Lernenden einzugehen. Ja, also das versuche ich ja auch in meiner Lehre. Wenn ich merke, da fehlt es halt, die können kein Sinus, dann muss ich halt sagen, okay, ja, tut mir leid, da müssen wir halt nochmal einen Sinus erklären. Aber das erstmal zu erkennen, ob das eine KI aus dem Gespräch heraus oder aus der Korrektur, das wäre super, ja, wenn die Korrekturen der Klausuren mit einer KI funktionieren. Das wäre ideal. Also, das ist ja eine der Arbeiten. Laut, ja. Ja, da werden jetzt Wünsche laut. Ja. Also ich denke, dass also ich habe meine Rente ein bisschen früher. Ich glaube, bis dahin schaffe ich es ohne Probleme. Ich bin aber auch gespannt, was 2050 dann ist und wie es da weitergeht. Was mich so ein bisschen auch erschreckt, ist, dass wir versuchen ja viele Probleme hier zu lösen, im Bereich der Kreativität, der Ernährung, was weiß ich und so weiter, der Umwelt, ja, ganz wichtig. Und was uns wirklich fehlt, ist ein bisschen die Energie. Wo kommt denn die Energie für die ganze KI her? Also wenn wir KI in der Breite einsetzen, klar, wir kriegen immer leistungsfähige Computer, die übrigens jetzt, sagen wir mal, da habe ich auch wieder einen Einblick ein bisschen, alle Computer werden ja mit optischen Technologien hergestellt. Also in der Optik werde ich nicht arbeitslos, werden auch meine Studierenden nicht arbeitslos, da habe ich überhaupt kein Problem. Also ich denke, ein Energieproblem müssen wir auf jeden Fall auch noch lösen. Und zwar nicht über fossile Energien, sondern über nachwachsende Energien und von wo wir die Sonne noch ein paar Milliarden Jahre nutzen können. Und wenn wir was anderes nutzen, haben wir ein Problem.
Ich sehe ganz viele nickende Gäste hier gerade am Tisch. Zu Lehre, Forschung, Energie, was haben Sie da direkt noch eine Anmerkung dazu?
Also das ist natürlich in der Forschung gar nicht mein Feld, aber tatsächlich muss man sich auch im Bereich der Musik fragen, wie gehen wir denn auch mit dem Klimawandel um? Und das betrifft so Dinge wie Sie natürlich auch. Wie ist das, wenn man zu Konferenzen reist, zu Symposien reist? Wie wird das sein? Ich bin jemand, der viel unterwegs ist. Ich habe 6 Jahre in Südostasien gelebt und deswegen ist dort auch ein bisschen mein Forschungsfeld. Aber es ist natürlich die Frage, muss man 3-mal im Jahr hin und her fliegen? So. Aber dann auch musikspezifisch tauchen immer wieder Fragen auf, wie wollen wir denn Instrumente bauen? Mit welchen Stoffen arbeiten wir denn? Jetzt werden sicherlich keine Regenwälder abgeholzt, weil wir Tropenhölzer für Streichinstrumente unbedingt brauchen, aber tatsächlich, ich bin auch Schlagzeuger, Marimbafone, Xylophone werden mit Tropenhölzern gebaut. Muss das wirklich noch sein oder können wir nicht andere Materialien finden, die diesem Klang nahe kommen, aber halt eben dieses Umweltproblem nicht generieren? Oder müssen Tierfelle genutzt werden, um Trommeln zu bespannen und sowas. Also das sind tatsächlich auch vielleicht kleine Bereiche im Vergleich mit anderen, aber auch da müssen wir MusikerInnen uns Gedanken machen, wie wir zu diesem Thema Klimawandel auch in unserem Feld beitragen können.
Jetzt sagen Sie gerade, Sie sind auch Schlagzeuger. In einer der letzten Folgen hatten wir einen Gast, auch von der Musikhochschule Lübeck aus dem Bereich Schlagzeug, der sagte, er kann eigentlich an keinem Schrottplatz vorbeigehen, ohne sich sofort eine Sammlung rauszuholen.
Das war sicherlich mein Kollege und mein guter Freund Johannes Fischer.
Genau.
Ja, ganz klar.
Sieht es bei Ihnen auch so aus?
Ja, absolut. Also das ist ja das Tolle beim Schlagzeug. Das wird auch ein spannendes Feld, auch im Jahr 2050 sein. Mit welchen Gegenständen können wir denn Musik machen? Denn man muss nicht immer nur auf der schönen 5-Oktaven-Marimba oder auf der Pauke Musik machen, sondern man kann tatsächlich mit jedem gefundenen Gegenstand musizieren, klar. Und das wird sicherlich auch noch in 27 Jahren so sein.
Aber ich rede jetzt mal als avantgardistischer Technologe. Ja. Mhm. Man muss ja gar keine Materialien verwenden. Man kann ja heutzutage alle Instrumente physikalisch modellieren und die Holzsorte im Computer einstellen. Ja, also ich musste mal eine Lanze brechen für den Kollegen Digitale Kreation, ja, der
bitte,
ja angefangen hat. Ja.
Ja.
Also man kann ja sozusagen, man kann ja alles simulieren. Also ich bin ja, wie gesagt, ich spreche jetzt mal als Optiker, Technologe, Physiker, Informatiker. Wir brauchen doch diese ganze echte Welt gar nicht mehr. Ja. Also das ist sozusagen, Also das ist jetzt sozusagen eine bissige Bemerkung. Mir geht es ja selber so, ich habe elektronische und akustische Instrumente zu Hause und das Problem ist ja diese Sammlung, diese Schrottsammlung, die man dann da macht, wenn man so viele Klänge haben will. Und da hat so ein physikalisches Modeling schon Vorteile. Ja. Also Essen kann ich zum Glück nicht modeln, da bin ich auch froh, dass es lange so bleibt. Ja. Die Musik hat, glaube ich, auch einen Vorteil, also zumindest in diesem Bereich, dass sie nicht so massiv in die Breite geht. Also wenn jetzt alle plötzlich eine Conga mit einem bestimmten Tierfell spielen wollten, dann würde dieses Tier sofort aussterben. Ja. Das Problem sind ja eigentlich unsere Technologien, die sich massiv parallel überall verbreiten. Ja, und das merkt man an so ganz billigen Dingen wie soziale Netzwerke, die völlig unkontrolliert, ungetestet in die freie Wildbahn entlassen wurden und dann zu Effekten führen, sowas wie Blasen, ich weiß nicht, wie heißen die nochmal genau, diese Blasen, diese sozialen Blasen, in denen man sich dann befindet.
Filterblasen.
Ja. Filterblasen, Entschuldigung, danke, das hat mir jetzt gefehlt. Eigentlich ist ja keine Filterblase, eigentlich ist ja eine KI-Empfehlungsblase, wenn ich das richtig verstanden habe. Und deswegen hätte ich persönlich gar nichts dagegen, wenn einige avantgardistische Musiker weiterhin Tropenhölzer und Naturfälle verwenden, solange es nicht in die breite Masse geht. Weil dann haben wir eigentlich immer ein Umweltproblem, ein gesellschaftliches Problem und so weiter. Also ich denke, wir müssten vor allem auf diese Dinge schauen. Ja, Ernährung ist zum Beispiel ganz automatisch 10 Milliarden Menschen, 10 Milliarden Ernährungsprobleme. Ja. Also da haben wir ein massives Problem, wenn wir alle das Gleiche essen von McDonald's oder sowas zum Beispiel. Entschuldigung, müssen wir rausschneiden.
Ich würde gerne ganz schnell noch, weil Sie ja mich angesprochen haben, ganz kurz so einen kleinen Kommentar dazu. Also ich gebe Ihnen ja auch recht, ich habe zu Hause selbst so ein Instrument stehen mit Padukholz. So, das habe ich 1995 gekauft, da war das Bewusstsein auch noch ganz anders. Aber ich sage nur, dass man im Bereich der Musik, ich habe ja gesagt, das ist alles sehr klein und hat nicht diese Reichweite, wenn es jetzt zum Beispiel um Ernährung geht. Aber eben trotzdem, glaube ich, müssen wir auch selbst das nicht von uns wegschieben, sondern auch überlegen, was können wir tun dazu. Denn dass alles synthetisch reproduzierbar ist, das finde ich insofern problematisch, weil bei der Musik eben auch dieses Körperliche sein muss, dieses körperliche Spiel, das körperliche Hören. Und das kann das kann künstlich noch nicht hergestellt werden. Aber Entschuldigung, ich wollte das nur ganz kurz noch einfügen.
Ist ja richtig so. Also bei der Ernährung denke ich, da kann man jetzt auch verschiedene Sachen unterscheiden mit dem Bezug zu KI. Also in der Lehre sehe ich da ein ganz großes Potenzial, was auch Potenziale bei den Studierenden freisetzen kann, was aber auch einfach das Lehrumfeld ziemlich verändern wird. Ich meine, das, was wir jetzt haben, ChatGPT in der Version, das ist ja gerade erst der Anfang. So, das wird ja, sind ja alles Kinderkrankheiten, das wird ja viel, viel leistungsfähiger werden in den nächsten Jahren. Und dadurch erledigen sich ja auch im Prinzip Hausarbeiten oder irgendwelche Lernanforderungen, wo es um rein repetitives Wissen geht. Ne? Irgendwie erklären sie, wie Vitamin B12-Stoffwechsel funktioniert. Das braucht keiner mehr aufschreiben. So, das kann das Ding natürlich besser. Das heißt, da wird sich auch ganz viel ändern an Anforderungen an die Studierenden. An uns, an Lehrende halt auch, wie Prüfungsformen aussehen, was wir überhaupt vermitteln wollen, welche Kompetenzen wir vermitteln wollen. Aber da wird es auch Lösungen geben, das wird sich einfach verändern, weil das gab es in der Vergangenheit ja auch schon. Als Internet aufkam, da war halt auch der Punkt, wir brauchen überhaupt nichts mehr lernen, steht eh alles im Internet. Also da entwickeln wir uns einfach so weiter. Und in der Ernährungsmedizin, Ernährungswissenschaft, ist es so, ich habe gerade schon diese Dystopie angesprochen. Wir können alles berechnen, wer welchen Nährstoffbedarf hat, aufs Nanogramm pro Tag genau, und dann gibt es das irgendwie als Pille. Das sehe ich nicht. Aber in der Ernährungsmedizin geht es ja auch ganz oft darum, Interventionen zu machen und die richtigen Interventionen beim richtigen Menschen. Und da braucht man auch eine Prädiktion. Also wir haben ja, wenn wir über Ressourcen sprechen, auch da Energie, auch Nährstoffe, auch Ernährungs-, auch personelle Ressourcen. Da müssen wir gucken, bei wem ist es jetzt wichtig, zum Beispiel darauf zu achten, der hat ein hohes Risiko für Osteoporose, für Mangelernährung, für irgendwelche Krankheiten. Und da haben wir bis jetzt viel klinische Erfahrung, dass wir sehen, so aus der Erfahrung, das sind Risikofaktoren bei diesen Menschen. Da haben wir aber heute schon ganz fortschrittliche KI, wo wir zum Beispiel Datenintegration machen aus Stimmanalysen, aus Bewegungsmustern, aus verschiedenen anderen Datenpunkten, die zusammenkommen. Und da gibt uns die KI dann hinterher einen Risikoscore, dass dieser Mensch in 5 Jahren mangelernährt sein wird, wo wir das im Moment noch gar nicht sehen würden. Und das ist schon, finde ich, sehr faszinierend, weil man da auch Ressourcen optimieren kann. Ne? Und
Die Frage ist ja trotzdem, wer es dann umsetzt. Ne? Also man weiß ja auch heute schon, ich sollte nicht so viel Alkohol trinken, ich sollte nicht so viel Süßigkeiten essen und so weiter. Ja, machen tun wir es trotzdem alle nicht immer. Natürlich so gut, wie wir können, selbstverständlich. Aber die Frage ist, wenn man das dann weiß, ich sollte gerne das und das und das machen und so essen, damit ich nicht Osteoporose bekomme in 5 Jahren, wie kann man das dann unterstützen, dass Menschen das auch umsetzen? Will man das überhaupt unterstützen?
Tja, das ist ein ganz, ganz tolles und spannendes Feld, weil wir jetzt, haben vielleicht auch viele mitbekommen, ist gerade so ein Highlight bei uns in der Ernährungsszene, dass jetzt die Bundesregierung eine Ernährungsstrategie erarbeitet. Ernährungsstrategie für Deutschland, das Eckpunktepapier ist dazu im Dezember jetzt durchs Kabinett gegangen. Die wird jetzt im laufenden Jahr entwickelt. War gestern ein ganz großer Workshop dazu. Das zieht sich dieses Jahr durch. Ende des Jahres soll die verabschiedet werden. Und auch da wird es genau darum gehen, dass man eigentlich, wie wir sagen halt auch in der Ernährungswissenschaft, kein Erkenntnisproblem hat. Also das sage ich halt auch immer, wir machen halt ganz viel Forschung. Ich kann molekular über Vitamine ganz viel erklären, was die da machen und bei wem, wie das funktioniert. Aber was gesunde Ernährung ist, das wusste meine Oma auch schon vor 100 Jahren und die hat nichts mit Ernährung gelernt. Das sind halt die ganz normalen Sachen, ne? Abwechslungsreich, nicht zu viel, Hauptsache pflanzlich, frisch und dann kann man halt relativ wenig falsch machen. Das Problem in Anführungsstrichen ist ja, dass die Menschen das nicht machen. So, und das konnte man bis jetzt in Anführungsstrichen tolerieren, weil wir sagen, naja, das ist halt einfach die persönliche Freiheit. Jeder kann sich ungesund ernähren, wie er möchte. Das wird aber für die Zukunft jetzt zwei große Probleme mitbringen. Das eine ist, was vielen gar nicht so klar ist, dass wir hier bei uns in der westlichen Welt, auch in Deutschland, ungefähr 80% der gesamten Krankheitslast sind ernährungsbedingte Krankheiten. Also 8 bis 9 von 10 Diagnosen, auch bei Hausärzten, sind ernährungsbedingte Krankheiten. Und das hat natürlich eine persönliche Komponente, aber das hat ja auch eine volkswirtschaftliche Komponente. Und das Geld wird nicht mehr. Das heißt, da wird es auch darum gehen, ist das überhaupt sozial verträglich, sich als Gesellschaft diese extrem hohen Gesundheitskosten zu leisten, die einfach zu verhindern wären durch verändertes Ernährungsverhalten. Und der zweite Punkt ist eben die Klimarelevanz der Ernährung. Also es ist, je nachdem, was man für Modelle so nimmt, ist ein Viertel bis ein Drittel der gesamten Treibhausgasemissionen, die wir produzieren, gehen auf den Ernährungssektor zurück. Das ist riesengroß und da hat jeder natürlich auch Stellschrauben, das zu machen, da verändertes Ernährungsverhalten Einfluss zu haben. Und da wird es genau darum gehen, wie kann man die Menschen dahin bewegen. Und das wird nicht funktionieren, indem man es macht wie heute. Einfach so, du musst das irgendwie machen, das ist unsere Empfehlung. Das heißt Verhaltensprävention, dass wir immer sagen, du musst das so machen. Sondern wir werden die Entscheidungsarchitekturen, wie wir sagen, die Ernährungsumgebung ändern. Also das funktioniert ja nicht, weil bis jetzt, weil wir in so einem ungesund Ernährungsumfeld leben. Das wird uns sehr, sehr leicht gemacht, ungesund zu leben. Und das soll umgekehrt werden. Da gibt es ein Stichwort, das ist auch immer sehr kontrovers, Nudging. Das ist ein gesundheitsförderliches Anstupsen, dass man es einfach leichter macht. Also als Beispiel wäre, wenn es in der Kantine auch immer wieder diskutiert, sollte noch eine Currywurst geben und Pommes und so, das ist Bevormundung, wenn wir das halt wegnehmen, das ist Manipulation. Da kann man sagen, ja, Nudging sieht so aus, man kommt in die Kantine rein, mal zwei tolle vegetarische Gerichte, tolle ansprechende Salattheke und Currywurst gibt es immer noch, die ist aber hinten links um die Ecke vorm Klo und die kostet doppelt so viel wie der Salat. Dann hat man natürlich immer noch Entscheidungsfreiheit, das ist kein Verbot, aber es wird halt leichter gemacht, sich sowohl gesund als auch klimafreundlich zu ernähren. Und das ist vielleicht als Schluss dazu, zu diesem Punkt. Das, was ich sehr wichtig finde, dass es zwischen diesen beiden Zielen, für mich persönlich gesunde Ernährung und klimafreundliche Ernährung, keinen Zielkonflikt gibt. Das ist in vielen Studien gezeigt, die gesundheitsförderlichen Lebensmittel sind gleichzeitig gut fürs Klima und umgekehrt. Und da wird KI in dieser Begleitung der Ernährungsumstellung, diese Erleichterung einer gesunden Ernährung auf jeden Fall eine Rolle spielen.
Herr Beierlein, Sie wollten ja auch das Klima ansprechen. Jetzt haben wir gerade ein ganz praktisches Beispiel gehört, in dem wir uns alle gerade die Kantine 2050 vorstellen. War das so auch die Richtung, die Sie gedacht hatten?
Ja, also stimme da völlig überein. Also ich bin auch der Meinung, dass wir, ich habe hier so drei Finger als Merker. Ich fange jetzt mal mit dem letzten an, weil der angesprochen wurde. Ich bin da völlig, also obwohl ich jetzt kein Ernährungswissenschaftler bin, völlig einer Meinung, dass dieses Nudging geschehen muss und dass das Problem ja auch ist, dass uns diese ungesunde Ernährung einfach so leicht gemacht wird, ja. Auch über den Geldbeutel. Also das ist natürlich immer schwierig, wenn man über den Geldbeutel argumentiert, aber es war ja gerade schon, die Currywurst muss doppelt so teuer sein, ja. Also liegt ja auch daran, welche Lobbys arbeiten wahrscheinlich in der Ernährung beispielsweise auch hinter welchen Produkten, wo sind die größten Umsätze durch Parallelisierung, da sind wir wieder bei diesem einen Ding. Also insofern glaube ich auch, dass wir das wirklich nicht über Zwänge und Verbote klären können oder müssen, sondern einfach über die echten Kosten, ja, wie es ja in der Umwelt genauso ist. Also wenn halt viele Dinge nicht die echten Kosten abbilden, die echten Kosten fürs Gesundheitswesen oder die echten Kosten für die Umwelt, dann sind die halt falsch gefördert und falsch gesteuert. Dann müssen halt sich die Steuerstrukturen wahrscheinlich ändern. Also ich bin, wie gesagt, kein BWLer, kein Volkswirtschaftler, aber ich glaube, das auch zu erkennen als normaler Mensch, sagen wir mal so, ist ganz. Also stimme ich völlig zu. Ja, stimme ich völlig zu. Den zweiten Punkt habe ich jetzt leider vergessen. Ich wollte auf einen Punkt ganz kurz zurückkommen. Und zwar ganz am Anfang hatten Sie gesagt, ich muss den Vitamin B12-Stoffwechsel nicht mehr auswendig lernen. Stimme ich ja zu. Ja, also finde ich, also dieses Auswendiglernen vom Zitronensäurezyklus oder sonst was, also glaube ich, ist nicht nötig. Aber also ich habe ChatGPT ja neulich ein paar Sachen gefragt, Klausuraufgaben von mir zum Beispiel. Ja, die erste Antwort ist richtig, die zweite auch noch. Und wenn man dann ins Detail geht, kommt nur Blödsinn. Ja, also da steht dann 10 Nanometer ist 0,1 Nanometer oder sowas. Und also man muss noch ein bisschen vorsichtig sein, da ist noch nicht alles richtig. Ja? Und man kann ja noch die KI noch nicht fragen, ja, woher hast du denn die Informationen? Kannst du mir das nochmal im Detail erklären? Also wir sollten nicht den Eindruck erwecken, dass es jetzt schon so weit ist, dass die Studierenden gar nicht mehr lernen müssen, weil ich muss noch immer ein Grundwissen haben, um das hinterfragen zu können. Also auch auf Wikipedia stehen falsche Sachen. Ja, also man muss da schon noch ein bisschen vorsichtig, auch in Fachbüchern. Ja, und auch ich mache in meinen Vorlesungen Fehler. Also ich bitte noch ein bisschen davor zu warnen, zu sagen, wir müssen nicht mehr auswendig lernen. Also wir hatten auch mal eine Aussage, ich glaube bei uns an der Hochschule, Lesen, Schreiben und Rechnen ist überbewertet. Wir können auch nur noch Videos schauen. Also da bin ich immer ganz vorsichtig bei sowas. Ja. Aber wie gesagt, also Ernährung finde ich einfach ein wahnsinnig wichtiges Thema, deswegen höre ich da auch gerne zu und höre auch da, dass da ja im Prinzip die richtigen Ansätze schon gemacht werden, denke ich mal. Aber das politisch durchzusetzen, die echten Kosten im Gesundheitswesen und ja, die Werbung, also es wird ja versucht und das müssen wir auch schaffen, weil wir sonst auch, ich glaube auch die Ernährung ist ja auch viel fossiler Dünger, soweit ich weiß. Ne?
Also genau, es ist natürlich auch die ganze Bewirtschaftung da, also da haben wir, ich bin jetzt ja auch kein Agrarökonom, aber auch da gibt es halt Zielkonflikte, wenn man halt sagt, wir wollen zum Beispiel weniger Pflanzenschutzmittel einsetzen, wir machen das einfach wie früher, da ging es halt auch ohne Glyphosat so. Was haben die früher gemacht? Dann haben die natürlich per Hand das Unkraut gezupft oder die haben halt die Felder gepflügt. Und wenn die Felder gepflügt werden, dann haben wir heute natürlich Traktoren, die werden mit Diesel betrieben. Und wenn man sich anguckt, was das natürlich auch für Energien sind, die benötigt werden, um so einen Hektar Acker umzupflügen, das sind massive fossile Energien, die da verwendet werden. Zusätzlich haben sie Bodenerosion. Ne? Das heißt, da haben wir schon in dem Bereich so einen Zielkonflikt und das trägt halt mit dazu bei, zu diesem Ressourcenverbrauch der Ernährung. Da haben wir die ganzen Transportkosten, fossilen Transportbedingungen. Wenn die Flugavocado oder Flugkiwi, aber es gibt ja auch andere Beispiele. Auch da gibt es ja ganz interessante Modellierungen, was dann halt ökologisch sinnvoller ist, ob ich eine Tomate aus Spanien habe, die da unter natürlichen Bedingungen wächst, unter spanischer Sonne, die muss hierher transportiert werden, oder ob ich das gleiche regional mache im Winter mit hier beheizten Treibhäusern, dafür haben wir kurze Transportwege. Also das ist für die Modellierung schon was ganz Interessantes. Und bei diesem Nudging, vielleicht kann ich das dann noch so ergänzen, weil Sie das ja auch mit der Werbung angesprochen haben, da sehen wir ganz viel jetzt auch gegen Wind, dass gesagt wird, das ist halt Manipulation, ne? Das ist irgendwie, da sitzt jemand, der sagt, das ist gesunde Ernährung und ich habe gar keine freie Entscheidung mehr. Also ich sehe halt einen Vorteil ein, das ist halt kein Paternalismus, weil das immer noch die Entscheidungsfreiheit gibt. Und dieses Argument geht so ein bisschen von dem falschen Bild aus, dass wir jetzt Lebensmittel komplett rational kaufen. Wir lesen hinten immer als Kleindrucke durch und entscheiden rational, welche Tiefkühlpizza wir machen. Das ist natürlich Quatsch. Also Essen ist was Emotionales. Und wir entscheiden ja heute auch nicht in einem nudging-freien Raum, sondern wenn Süßigkeiten an der Kasse stehen oder wenn ich mit der Bahn fahre und da kommen die jede halbe Stunde vorbei und bieten mir eine Schokolade an, aber kein Apfel. Auch das ist halt Nudging. Das ist, wir haben heute schon Nudging und die besten Nudger, die besten Verhaltenspsychologen, die sitzen auf der anderen Seite. Die sitzen halt nicht auf staatlicher, gesunde Ernährungsseite, sondern die sitzen natürlich da, wo das Marketing gemacht wird. Und insofern geht es da eher um eine Adjustierung dieses Nudgings, weil Nudging haben wir heute auch nur ungesundes Nudging.
Also ich finde das extrem spannend mit der Ernährung, weil natürlich mache ich mir auch Gedanken über Ernährung, aber für mich ist dieser soziale Faktor der Ernährung extrem wichtig. Also jetzt war gerade kürzlich chinesisches Neujahr und meine Frau ist Malaysierin, also haben wir das gemeinsam gefeiert und da standen wir den ganzen Tag in der Küche und ich finde, das hat sowas Wunderschönes, wenn man sich die Produkte, die frischen Gemüse anschaut und die Gewürzmischungen macht. Also für mich ist das dann als Musiker auch irgendwie was zusammengehört und auch diese Entwicklung irgendwie auch zusammengeht. Ich finde es extrem spannend, dass wir uns hier über Themen unterhalten, die offensichtlich ganz fachunabhängig die großen Themen aktuell sind und somit auch 2050. Also wir hatten Klimawandel, wir haben also eben Ernährung, Klimawandel, KI ist irgendwie ein wichtiges Thema und mich interessiert auch ein bisschen, wie sehr diese ganze Internationalisierung bei Ihnen eine Rolle spielt. Also bei mir im Fach ist das extrem wichtig und ich glaube, das betrifft uns alle auch irgendwie, dass sich Musik immer internationaler entwickelt, dass es immer mehr Austausch gibt, auch extrem spannenden Austausch gibt. Und zwar nicht nur so, dass jetzt sagen, es kommen Studierende irgendwie aus Japan oder China hierher, um die europäische Kunstmusik zu lernen, sondern es gibt mittlerweile ein sehr viel größeres Bewusstsein, dass das auch, dass sie auch eigene kulturellen Input mitbringen, der für uns spannend sein kann. Und gleichzeitig ist es aber auch so, dass natürlich auch dorthin gegangen wird in andere Länder, um zu lernen, um zu lehren und um wirklich sich mit anderen kulturellen Praktizierformen wirklich auseinanderzusetzen. Und das würde mich eigentlich mal sehr interessieren, wie es in diesem Bereich bei Ihnen aussieht.
Also Internationalisierung ist ja natürlich klar im Forschungsbereich, Technologie oder auch bei Ihnen. Es ist ja automatisch international. Es gibt ja quasi keine, also es gibt natürlich nationale Technologiestrategien, irgendwie jetzt will Deutschland auch mal KI oder so ähnlich. Also, aber ich denke, das ist eigentlich keine Frage mehr, dass wir davon nicht mehr wegkommen. Und das mit der Kultur finde ich eigentlich ganz interessant auch. Das war mein zweiter Finger vorhin hier, mein zweiter Merkfinger, dass ja die KI auch jetzt vielleicht ein Stück weit versucht, jetzt die Kultur da zu ersetzen. Ja, also die Oma weiß, was gut schmeckt und was gesund ist auf Dauer. Ja. Und jetzt muss es uns die KI sagen. Also das heißt, durch diesen vielleicht Kulturverlust müssen wir jetzt einen Ersatz finden. Wir brauchen wieder eine KI-Kultur, die uns, wenn die Singularität eingetreten ist, kann die KI uns alles sagen, ja, so auf die Tour, ja. Und dann ersetzt sie in vielen Bereichen Kultur und solche Dinge. Also ich denke, dass, und bei dem internationalen, sorry, jetzt schweife ich einfach nochmal ganz kurz ab, das ist auch das Interessante in der Musik, finde ich, oder in anderen Bereichen. Durch diese Internationalisierung wird da nicht auch in der Musik das alles so ein bisschen mehr gleichgeschaltet.
Nicht. Also die Gefahr ist da gebe ich Ihnen recht, aber eben wenn es, das ist ja deswegen auch eine große Aufgabe, auch eine Aufgabe der Lehre, genau dafür zu sorgen, dass es eben nicht so ein, ja, jetzt kommt der aus Indonesien, spielt ein bisschen Gamelan und ich lege da jetzt irgendwie ein Beat drüber und dann so, dann, dass das alles irgendwie letztlich irrelevant wird. Also man muss sich, genau das meine ich, es gibt Gott sei Dank mittlerweile ein sehr viel größeres Bewusstsein und ich glaube, das wird auch 2050 eine große Rolle spielen, dass man einerseits begreift, welche Praktiziermodi jemand mitbringt, welchen kulturellen Hintergrund jemand hat und wie man sich damit begegnen kann. Also ich habe gerade vor nicht allzu langer Zeit einen wunderbaren Essay vom französischen Philosophen François Julien gelesen, wo er sagt, also der Titel heißt etwas provokativ, es gibt keine kulturelle Identität. Und er schlägt vor, den Begriff kulturelle Identität mit Ressource, also kulturelle Ressource zu ersetzen und zu sagen, dass kulturelle Unterschiede eher als kulturelle Abstände begriffen werden sollten. Und ich finde das zwei sehr spannende Denkansätze, denn Ressource bedeutet, dass grundsätzlich jeder partizipieren kann, natürlich nicht ausbeuten, aber partizipieren kann. Und Abstand statt Unterschied bedeutet, dass alles, was dazwischen ist, auch Teil des Prozesses sein kann. Und wenn man da mit großer Sorgfalt rangeht, wird sicherlich genau nicht das entstehen, was Sie angesprochen haben, was ein, also ganz klar eine ganz große Gefahr ist. Aber
in der Popmusik zum Beispiel,
genau,
ja, wird einfach
genau
alles zusammengematscht und dann...
Genau. Und das kann dann auch die KI, denn da ist ja in der kommerziellen Popmusik ist es ja oft eher Marketingwerkzeug als tatsächlicher künstlerische, ästhetische Auseinandersetzung.
Also ChatGPT hat sich neulich geweigert, einen gregorianischen Choral mit dem Text von Helene Fischer zu machen. Hat sich geweigert.
Wir haben es versucht.
Also wollte sie nicht.
Ich habe das auch ausprobiert. Ich liebe japanische Haiku. Und da sollte ein Haiku auf Deutsch schreiben. Dann hat ChatGPT geantwortet, die japanische Kultur, die wäre ihm noch ein bisschen fremd. Deshalb könnte er das nicht machen. Aber er könnte gerne ein deutsches Gedicht schreiben.
So, ne? Ja, und der Output dieser Gedichte ist ja auch sehr interessant, sage ich jetzt mal. Ja, also das ist, wie gesagt, aber das finde ich auch interessant, diese, es gibt ja, ich weiß nicht, ich habe schon wieder den Begriff vergessen, also wenn ich jetzt Gamelan-Musik spiele, dann ist es, ach ja, kulturelle Aneignung, also nein oder ja, oder wer versteht es falsch und darf ich mit Dreadlocks irgendwie, wenn ich weiße Haut habe, irgendwie was machen und so weiter. Das ist ja immer sehr schwierig, aber deswegen finde ich diesen Ansatz mit der Ressource ganz interessant.
Ja. Ja, es ist, also ich meine, das ist auch natürlich ein weites Feld, was uns sehr beschäftigt momentan, weil das ist natürlich keine kulturelle Aneignung. Denn wenn Sie Gamelan lernen, dann lernen Sie das und setzen sich damit auseinander. Es ist im Übrigen das nur so mal ganz interessant, wenn ich mit Kolleginnen und Kollegen aus Malaysia oder Indonesien, Singapur, Philippinen spreche. Da tauchen oft sehr viele Fragezeichen auf, wenn sie diese Diskussion sehen, weil sie sagen, welche Probleme habt ihr denn? Also jeder darf doch mit dem nötigen Respekt und dem nötigen Fleiß und der nötigen Offenheit sich mit kulturellen Phänomenen beschäftigen. Also das nur mal so am Rande.
Aber zum Glück ist ja Gamelan nicht wohltemperiert, insofern passt es eh nicht zusammen. Ne?
Nee, also tatsächlich Forschungen, wo man versucht hat, Gamelan mit Klavier zusammenzubringen, gibt es, funktionieren in meinen Augen aber nicht, eben weil das vom Tonsystem her einfach nicht zusammenpasst.
Also alle zu Hause können gerne mal kurz auf Pause drücken und sich Gamelan-Musik mal anhören, falls man noch keinen Ton dazu im Kopf hat. Ich persönlich finde solche Folgen ja ganz schön, wenn ich möglichst wenig zu Wort komme, weil das heißt, dass das Gespräch in vollem Gange ist. Ich frage jetzt trotzdem nochmal dazwischen, müssten wir dann gerade in Bezug auf Ernährung, Regionalität natschen? Und kann man dieses Wort natschen schon konjugieren?
Ich denke schon. Ich habe genatscht. Ich werde natschen und sowas. Ne? Also Regionalität, das ist was, wo wir, ich habe es gerade mit diesen Tomaten gesagt, schon einen Zielkonflikt haben. Ne? Also wo man nicht automatisch sagen kann, Dinge, die regional angebaut werden, die haben vom Ressourcenbedarf von alleine weniger Einsatz als das, was von weiter herkommt. Da muss man halt die Anbaubedingungen, die ganze Produktionskette sich alles angucken. Man kann dann Gesundheit noch weiter fassen. Man kann sich auch überlegen, wenn es jetzt um Pflanzenschutzmittel geht, da haben wir Rückstandsanalytik bei uns in Deutschland. Das betrifft mich vielleicht nicht so, weil das ist alles innerhalb der Grenzwerte bei dem, was ich esse. Aber wie sieht das bei den Produktionsbedingungen aus? Die Arbeiterinnen, die da in den Plantagen arbeiten, wenn die keine Bioproduktion haben, die haben eine extrem hohe Belastung. Das heißt, man kann Gesundheit, globale Gesundheit auch viel, viel größer fassen, als einfach zu gucken, ist das Essen, was ich hier habe, gesund. Und da haben wir schon eben bei der Berücksichtigung Regionalität oder Produktionsketten ein paar Zielkonflikte. Was interessant ist bei dieser, wenn man das jetzt auch sich anguckt, wie so globale Zusammenhänge sind. Sie haben ja gerade auch das asiatische Essen erwähnt. Das sehen wir natürlich als ganz, ganz großes Plus, dass man eben nicht mehr ausschließlich darauf beschränkt ist, das essen zu müssen, was hier im Umkreis von 20 Kilometer wächst, sondern das ist ja eine enorme Bereicherung. Und da hat man natürlich schon manchmal auch die kritischen Punkte, dass gesagt wird, naja, warum muss man das jetzt irgendwie da in Currypulver aus irgendwie Indien einfliegen? Ist das ökologisch oder nicht? Wird manchmal vergessen, dass zum Beispiel auch so die urdeutsche Kartoffel, die kommt auch nicht aus Deutschland. Also wir haben natürlich immer Prozesse gehabt oder ein anderes Beispiel ist Soja. Soja, riesengroßes Problem, Regenwaldabholzung. Das passiert nicht für den Sojadrink, das ist für die Tiermast weltweit. Und da haben wir jetzt zum Beispiel auch Entwicklungen, dass es Förderung für europäisches Soja gibt. Für deutsches Soja, also gerade Süddeutschland, Österreich, die haben super Zuwächse an Soja aus eigenem Anbau, das heißt auch regional. Qualität kann sich natürlich über die Zeit verändern. So, und also da ist Ernährung Genuss genug, dass man das natürlich nicht außen vor halten sollte. Und vielleicht als auch noch ein abschließender Punkt bei diesem Globalisierungsthema in der Ernährung. Das ist was, was wir auch unabhängig von jetzt exotischen Lebensmitteln oder Superfoods, die aus dem Regenwald kommen, da als ganz wichtige Diskussion gerade haben. Ich habe ja angesprochen, diesen Nicht-Ziel-Konflikt zwischen gesunder Ernährung und klimafreundlicher Ernährung. Und da gab es jetzt vor einigen Jahren das Konzept der Planetary Health Diet. Haben wir schon einige gehört, Planetary Health Diet. Das heißt, da haben sich Wissenschaftlerinnen weltweit zusammengesetzt und ausgerechnet, wie können wir eben diese für 2050 prognostizierten 10 Milliarden Menschen ernähren, sodass die optimal gesund ernährt werden, dass sie mit allen Nährstoffen versorgt sind, dass sich diese Ernährung aber innerhalb der planetaren Grenzen bewegt. So, weil das sind ja genau die beiden Dinge, die wir erreichen wollen. Und das kann man ausrechnen und diese Planetary Health Diet, die ist auch publiziert, das hat auch sehr viel Widerspruch gegeben nach wie vor, weil das eine Einheitsdiät ist halt das englische Diet, das bedeutet ja nicht Diät, das ist Ernährungsweise, ne? Weil es eine einheitliche Ernährungsweise für alle Menschen auf der Welt wäre. Das ist ein Rechenmodell. Das wird aber eben in der Globalisierung nicht funktionieren, weil wir ganz unterschiedliche Ernährungsumgebungen haben. Also das wird bedeuten, dass wir hier zum Beispiel viel, viel weniger Fleisch, viel weniger tierische Produkte konsumieren müssen, sonst passt das nicht in den planetaren Grenzen. Wenn man sich aber Menschen in der Sahelzone anguckt, wo große Nährstoffversorgung irgendwie von der Ziege, vom Geflügel, was da rumläuft, kommt, da kann man nicht sagen, die müssen sich jetzt genauso ernähren wie wir, weil die einzelnen in einem ganz anderen Kontext leben. So, und da wird man auf jeden Fall auch auf diese Regionalitäten Rücksicht nehmen müssen, sonst funktioniert das nicht. Und da sehe ich deshalb auch nicht akut die Gefahr, dass wir in einen Einheitsbrei kommen, sondern da wird es noch Diversität geben.
Unser Podcast heißt ja Gedankensprünge und ich mache diesen Gedankensprung jetzt nochmal, weil Sie gerade gesagt haben, es muss ja auch Unterschiede geben. Wir können uns aber alle was vorstellen unter der Ernährung 2050, sage ich jetzt mal. Wenn ich jetzt an Musik denke, sieht es vielleicht schon anders aus, weil wir ja alle vielleicht gar nicht mehr diese Musik im Kopf haben oder wir denken gar nicht alle an die gleiche Musik, wenn wir an Musik denken, weil wir uns individualisiert auch aussuchen lassen, teilweise von Playlists und so weiter, was wir so hören. Ist das ein Problem oder ein Gedanke, den Sie mitdenken?
Also auf jeden Fall ein Gedanke. Also wenn ich jetzt wüsste, wie die Musik 2050 wäre, was dann Trend wäre, würde ich das hier jetzt natürlich nicht sagen, ist ja klar. Ja, diese Individualisierung hängt mit vielen Dingen zusammen, die eben auch schon angesprochen wurden. Also diese vorgeschlagenen Playlists, wo Spotify oder YouTube und wie die Dinge alle heißen, erkennen, was man als nächstes hören möchte, sind ja nichts anderes. Da wird einfach berechnet, auf was man oft genug geklickt hat und so weiter. Das sorgt schon dafür, dass Leute in so eine Filterblase kommen und letztlich nur noch irgendwie das hören, was sie sowieso hören möchten, und dann werden noch so zwei, drei Sachen vorgeschlagen, die ähnlich sind, und irgendwann kommt man dann nicht mehr raus. Aber ich gebe auch Ihnen recht, es gibt ja dennoch auch global betrachtet so viele unterschiedliche musikalische Ausdrucksformen, dass ich schon auch denke, dass wir diese zwei Richtungen haben. Es wird einerseits immer individueller, andererseits wird aber auch der Bedarf der eigenen kritischen Auseinandersetzung auch bei dem in Anführungszeichen normalen Musikhörer, bei der normalen Musikhörerin auch da sein. Man wird immer Leute in diesen Filterblasen verlieren, aber ich glaube schon, das haben wir während Corona gemerkt, irgendwann konnte keiner mehr auf den Bildschirm schauen und hat sich gefreut, irgendwann auch mal wieder die Freunde und Kolleginnen irgendwie in den Arm zu nehmen, und ich glaube, ähnliche Prozesse werden auch in der Musikbranche zu sehen sein.
Gerade in Bezug auf diese Filterblasen hatten Sie ja angesprochen, Herr Beierlein. Wie sieht es denn aus, wenn Sie so ethisch daran denken, was Ihre Forschung demnächst vorhat und so weiter? Also gibt es irgendwie so 2050, wenn Sie daran denken, Bedenken, die Sie jetzt mit uns teilen möchten?
Also ich meine, vielleicht sprechen Sie auf meine im Moment noch laufende Präsidiumsbeauftragung an. Ich bin ja kein Ethiker, ja. Also ich bin auch kein Philosoph. Das ist ja, glaube ich, ein Teilgebiet der Philosophie. Aber tatsächlich diese, also ethische Fragestellungen, die stellt man sich natürlich auch als, keine Ahnung, als Eltern, ja. Wenn man dann an die Zukunft denkt, dann, wenn man Kinder hat, dann macht man das ja. Tatsächlich habe ich jetzt gerade, fange ich jetzt mit einem neuen Forschungsprojekt an, was jetzt nicht nur Dual-Use, sondern Multiple-Use überall angewendet werden kann. Das ist quasi, es ist nicht ganz Grundlagenforschung, sondern Technologieforschung. Und da stelle ich mir natürlich auch die Frage, wozu kann ich es am sinnvollsten anwenden? Also klar, ich bin jetzt in unserem Fachbereich auch speziell in der Vertiefungsrichtung für medizinische Optik im Bereich der Biomedizintechnik. Und natürlich kann man dann Medizintechnik, also wenn man diese Technologieentwicklung gemacht hat, das in der Medizintechnik einsetzen. Ich interessiere mich auch speziell dafür, das in der Ernährung oder Umweltanalytik einzusetzen. Wenn es dann soweit ist, dass man was Tolles entwickelt hat, ja, dann kommt natürlich genau diese Frage, oder manchmal ignoriert man die ja weg. Was hat es für ethische Implikationen? Ne? Also, aber schon, man wird ja heutzutage zum Glück auch an vielen Stellen immer darauf hingewiesen. Man muss einen Ethikantrag schreiben, man muss schauen, eine Umweltbetrachtung machen für die Dinge, die man macht. Man kann sich überlegen, wo kann man es einsetzen, wo sollte man es nicht einsetzen. Also ich denke, das wird dann im Bereich der Forschung automatisch kommen. Ja? Also es ist ja immer die Frage, haben wir nicht genügend Probleme, die wir auch, sagen wir mal, ohne unsere tolle Forschung lösen könnten? Ja? Können wir die nicht sozusagen mit dem bestehenden Wissen schon lösen? Ja? Das ist ja immer so eine Frage. Aber natürlich sind wir neugierig und versuchen, die Dinge besser zu verstehen, gerade komplexe Systeme in der Ernährungswissenschaften, Darmflora. Ja? Vielleicht kann die KI die Darmflora auswendig lernen und kann uns dann die entsprechenden ernährungswissenschaftlichen Tipps geben. Ja? In der Musik kann sie die ganzen Stile auswendig lernen und jedem von uns eine individualisierte Playlist erstmal. Ja, klingt ganz gut, aber ist noch viel besser. Die KI kann ja eine individuell komponierte Musik für uns machen. Auch im Popularbereich geht es ja besonders gut. Ja, der KI Jimi Hendrix gibt es zum Beispiel schon, habe ich mal irgendwas gehört. Oder der KI Bach für die Klassiker dann. Ja. Das Interessante finde ich an der Stelle nämlich, wenn jetzt jeder individualisierte Musik hört, dann kann man sich gar nicht mehr unterhalten über seine Musik, weil jeder hört ja eine andere Musik. Also das wird auch ein interessanter Aspekt sein, wo Apple hat auch, glaube ich, so eine AI-Musikfirma gekauft. Ja, wenn sie das dann jedem anbieten, dann können sich ja ihre Kunden gar nicht mehr sozial austauschen. Ja? Aber die können sich natürlich mit ihrem KI-Chatbot über die Musik unterhalten. Also auch kein Problem. Also wir werden alles über KI und so weiter lösen. Also ja, ich denke das immer mit und würde mich freuen, wenn auch unsere Arbeitsgruppe für, wie heißt es, künstliche Intelligenz in der Anwendung, wenn man da das Thema Energieverbrauch anspricht, dann ist es mir so gegangen, dass noch keiner sich dessen bewusst war, dass ja KI auch Rechenleistung ist und Rechenleistung Energieverbrauch. Ja. Also vielleicht noch zwei Punkte Energie, ja, also bei diesem lokale, regionale Lebensmittel. Also mir fällt immer wieder auf, ich esse auch gern von weiter her, ja, und ich bin aber auch bereit, mehr dafür zu zahlen. Also ich glaube einfach, dass Energie einfach immer noch viel zu günstig ist, ja? Also, und gerade fossile Energie.
Also, ja, also das sind ja externalisierte Kosten, haben Sie vorhin genau. Angesprochen. Also das von Rewe gibt es gerade so eine Aktion, die haben ein zweites Preisschild daneben hängen, was die externalisierten Kosten mit reinnehmen würde. Und wenn ich vorhin gesagt habe, die Currywurst müsste doppelt so teuer werden, das ist eigentlich nicht doppelt so teuer, das wäre der reale Preis, wenn man halt mit einpreist, was das für Umwelt- und Gesundheitskosten für die Gesellschaft sind.
Und vielleicht noch ein Punkt, der mir vorher noch, also ich versuche mir immer so ein paar Sachen zu merken, auch wenn ich damit hier noch vielleicht ein bisschen verwirre. Was ich eine tolle Lösung finde, also ich sag mal, einen tollen Ansatz fände, wäre, wenn wir uns ein Ziel setzen könnten, dass wir bis 2050 keine fossilen Entnahmen mehr aus der Erde machen. Also wir haben jetzt, wie lange haben wir jetzt Zeit? Kann ich rechnen gerade? Also wir haben ein bisschen Zeit bis dahin. Ja? Aber wenn wir jetzt als Ziel hätten, ab 2050 findet keine einzige fossile Entnahme mehr statt. Also alles, was wir ab dann nutzen, wir können ja unsere ganzen Müllhalden durchsuchen. Da finden wir bestimmt genügend Seltenerdenmetalle von dem ganzen Elektronikschrott, der da drin liegt. Also das wäre mal ein guter Ansatz, oder? Also ich meine, Energie teuer machen und keine fossilen Entnahmen mehr. Und dann werden wir automatisch nachhaltig, glaube ich. Also zum gewissen Teil zumindest.
Ich glaube, Sie können Gedanken lesen. Ich wollte gerade fragen und das vielleicht auch so als Abschlussfrage in die Runde stellen. Gibt es einen Wunsch, den Sie noch gerne äußern würden für 2050? Also was wäre schön, wenn Sie noch mal drüber nachdenken, was Sie sich wünschen würden für das Jahr 2050 und unser Leben dann? Sie haben gerade den Auftakt gemacht. Ich weiß nicht, ob Sie noch was hinzufügen wollen. Es war ja schon eigentlich ein sehr großer
Wunsch. Ja, eigentlich habe ich ja meinen Wunsch. Der ist ja so groß, da darf genau. Ich ja gar nichts mehr hinzufügen. Aber ich würde mir tatsächlich noch wünschen, dass wir, wie wir es ja mal bei den fluorchlorkohlen Wasserstoffen bei den Kühlschränken geschafft haben, dass wir es auch beim Klima einigermaßen schaffen. Ja. Bis 2050 es wird danach noch die Temperatur hochgehen und dann können wir überall Tomaten anpflanzen und Kiwis und so. Also das ist, könnte man ja als bissige Bemerkung sagen, ist doch super, heizen wir das Klima noch mehr an, dann haben wir nicht mehr so hohe Transportkosten bei dem Anbau exotischer Lebensmittel in Deutschland. Das ist jetzt aber sehr böse. Also mir wird es schon reichen, wenn es so eine krasse Story für die ganze Menschheit gäbe, keine fossilen Entnahmen ab 2050. Und dass man da aber nicht erst 2049 anfängt, sondern ab jetzt zum Beispiel.
Ab heute. Ich sammle noch zwei weitere Wünsche ein.
Habe ich drei Wünsche?
Nee, von den anderen beiden.
Ich nehme einfach alle.
Also ich habe einen Wunsch, der damit zusammenhängt, der vielleicht auch total egoistisch ist. Ich würde mich total freuen, wenn der Flugverkehr klimaneutral werden würde. Denn ich habe das eben schon angesprochen, so diese ganze Internationalisierung und Interkulturalität ist sehr wichtig für mich. Und ich glaube eben, dass der reine Online-Austausch kulturell nur ein Teil davon sein kann. Also die echte Interaktion vor Ort ist ganz entscheidend, sicherlich bei Ihnen in den Forschungen auch. Und wenn wir das schaffen, dann kann man mit gutem Gewissen auch irgendwo wieder in der Welt rumfliegen, um weiterhin jetzt in meinem Fall an kulturellen Projekten arbeiten. Und das ist dann dieser Wunsch, der damit zusammenhängt, um ein wirkliches interkulturelles Verständnis zu schaffen. Also nicht nur, dass man weiß, da gibt es was und da habe ich mal mitgespielt oder das habe ich mal gehört, sondern dass es wirklich möglich wird, interkulturell mit großem Verständnis auf allen Seiten, es gibt ja nicht nur zwei Seiten, zu arbeiten. Das würde ich mir für 2050 wünschen.
Wird mit auf die Wunschliste geschrieben und dann haben wir noch einen Dritten im Bunde, der auch noch einen Wunsch äußern darf.
Ja, also aus der Ernährungswissenschaft ist eigentlich ganz einfach, kann ich da zusammenfassen, das ist gesunde Ernährung innerhalb der planetaren Grenzen für alle Menschen. Und da kann man natürlich noch ein bisschen spezifizieren, aber das ist ja das große Ziel. Ich habe es gerade angesprochen, dieser Planetary Health Diet. Wir haben heute, das ist das Stichwort Ernährungsgerechtigkeit, Mangelernährung, ganz großes ethisches Problem. Wenn wir an mangelernährte Menschen denken, denken wir an Menschen in den Schwellenländern, Entwicklungsländern, mangelernährte Kinder. Wir haben auch in Deutschland Mangelernährung. Wir haben hier in deutschen Krankenhäusern sind teilweise 60-70% der Menschen nach WHO-Kriterien mangelernährt. Wir haben Ernährungsarmut in Deutschland. Wir haben Kinder, die einen sogenannten Hidden Hunger haben, versteckten Hunger. Die kriegen genug Kalorien, aber die haben viel zu wenig Nährstoffe, weil die halt wirklich eine ganz schlechte Ernährung haben. Das heißt, wir haben weltweit viele Menschen, die an Unterernährung sterben. Wir haben viele Menschen, die an Überernährung sterben. Also haben wir nicht ein Produktionsproblem, sondern ein Verteilungsproblem bei der Ernährung. Und das wünsche ich mir halt für 2050, dass man diese Verteilung besser hinkriegt, dass man auch die Ernährung global innerhalb der planetaren Grenzen hält. Das funktioniert, nur dazu muss ich was ändern und da hat eigentlich auch jeder einen kleinen Teil dazu beizutragen. Das ist Ernährungsverantwortung. Es gab im letzten Jahr eine Veranstaltung des Deutschen Ethikrates, wo es um Ernährungsverantwortung geht, wo eben gesagt wurde, provokativ, Ernährung ist nicht nur Privatsache, wichtig, nicht nur. Alles, wie ich mich verhalte, wie ich Lebensmittel auswähle, hat einen Effekt auf die Gesellschaft, auf das Klima drumherum. Das ist zwar nur ein ganz kleiner Effekt, aber wir schaffen ja auch keine Wahlen ab und sagen, ja, meine Stimme ist halt nur eine Stimme von so und so vielen Millionen. Das gilt bei den Ernährungswahlenentscheidungen genauso. Und insofern Ernährungsgerechtigkeit innerhalb der planetaren Grenzen ist das definitive Ziel aus der Ernährungswissenschaft.
Wir haben die ganz großen Wünsche und auch Probleme, Herausforderungen angesprochen. Wir haben aber auch angesprochen, was man vielleicht auch direkt selber angehen kann. Und ich glaube, das Wichtige ist, dass wir anfangen, darüber nachzudenken und auch miteinander im Gespräch zu bleiben. Und deswegen danke ich Ihnen, dass Sie alle hier waren heute. Danke Ihnen zu Hause fürs Zuhören, euch zu Hause fürs Zuhören. Und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wiederhören. Danke und tschüss.
Gedankensprünge. Ganz Ohr für Forschung, Kultur und Gesellschaft.